technische Umbau ist fertig. Guten Morgen allerseits, haben uns ja schon einigermaßen begrüßt heute alle, die meisten zumindest. Und ich möchte uns heute ein Thema vorstellen, das heißt Berater oder Ratgeber. Und eigentlich sollte das hier weiterschalten. Okay, so funktioniert's. Keine Ahnung, also seid nicht jetzt auf die falsche Fährte, Berater, das heißt nicht Wirtschaftsunternehmen, so Ernst & Young oder Price Waterhouse oder sowas. Das bleibt alles hier, ich versuche auf dem Boden der Bibel. Wir haben alle jeden Tag eine ganze Menge Entscheidungen zu treffen. Stehe ich nun auf morgens um 6 oder stehe ich um 7 Uhr auf? Fahre ich mit dem Bus oder mit dem Auto? Lerne ich für die Mathe-Klausur oder gehe ich lieber mit Freunden aus? Esse ich lieber Döner oder einen Big Mac? Oder ist da eher Linsen mit Spätzle dran oder vielleicht Schnitzel mit Pommes, Schnieposa? Alle Entscheidungen, die wir üblicherweise treffen, da benutzen wir unseren gesunden Menschenverstand. Zumindest sollte man davon ausgehen. Aber wer hat schon mal von euch falsche Entscheidungen getroffen? Aha, also es gibt doch eine ganze Reihe, das ist also ein Thema, was uns wahrscheinlich alle angeht. Wir haben alle vielleicht schon mal irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen. Da war 7 Uhr doch eben zu spät, der Bus war schon weg. Oder da wäre es besser gewesen, ich wäre zu Hause geblieben und hätte eben doch für die Mathe-Klausur gelernt, auch wenn das nicht das ist, was mir so Spaß macht. Auch der Döner war nicht so gut, eben Schnitzel mit Pommes wäre besser gewesen. Also es gibt Entscheidungen, das sind so alltägliche Entscheidungen, aber es gibt auch Entscheidungen, die wesentlich weitere Reichweite haben, die größeren Einfluss nehmen in unserem Leben, die weiter reichen als bloß das heutige Mittagessen. Es gibt auch solche Fragen wie zum Beispiel, will ich zu der Clique gehören? Da gibt es ja alles Mögliche zur Auswahl. Oder wähle ich lieber andere Freunde, suche ich mir lieber andere Freunde aus. Probiere ich mal Drogen, die machen alle einem ja das so schmackhaft. Oder besser eben nicht. Ich habe auch früher mal gedacht, man muss, damit man zu der Clique gehört, man muss da Zigaretten rauchen. Da war ich noch relativ jung und habe das ganze Thema noch nicht ganz im vollen Umfang überblickt. Und dann habe ich, ich fand natürlich, das ist auf dem Weg zum Erwachsenwerden, ist das notwendig. Und es war dann so, dass ich halt jeden Tag mehrere Zigaretten geraucht habe. Und das wurde mit jedem Tag, wurde das vielleicht mal eine mehr. Es wurde mit der Zeit dann so eine ganze Schachtel, damals waren die Schachteln so 20 Stück. Und auch das war dann irgendwann nicht mehr genug. Die Schachtel war leer und der Bedarf immer noch da. Also es wurde mehr als eine Schachtel am Tag und ich wollte das eigentlich begrenzen, aber das ging nicht so ohne weiteres. Das gab also da tatsächlich einen Einfluss, den ich nicht in der Hand hatte. Und da war ich dann irgendwann der Überzeugung, das kann man so nicht lassen, das muss man abstellen. Und abstellen war bei mir einfach nur ganz weglassen. Ich hatte einen Onkel, der konnte das so alle 6 Wochen mal, so in Gesellschaft konnte der ein bisschen Zigaretten mitrauchen und dann hat er sie 6 Wochen lang nicht geraucht, aber so konnte ich das nicht. Also probiere ich das mal oder lasse ich es besser? Ich habe es dann einmal versucht, das ist dann nicht ganz gelungen, aber ein zweites Mal und mit Gebetsunterstützung ging es dann. Und wie ihr seht, bis heute hat es geklappt. Ja, es gibt auch andere Fragen, wie zum Beispiel, gehe ich mit zu einer Party oder ist das vielleicht die falsche Gesellschaft für mich? Begebe ich mich da in Gefahr? Oder fange ich vielleicht, möchte ich eine Beziehung zum anderen Geschlecht anfangen? Oder denke ich, ich bin noch zu jung? Solche Fragen, auch auf welche Charakterzüge will ich da achten, die bewegen uns über unser normales Mittagessen hinaus. Manche Entscheidung wird getroffen, ohne lange nachzudenken. Und manche Entscheidung geht einfach so aus dem Bauch raus. Manche Entscheidung wird nie getroffen. Aber ist das immer klug, ist die Frage. Es gibt die Frage, welche Kriterien will ich anwenden, um eine Entscheidung in die richtige Richtung zu lenken? Was ist wichtig dabei? Welche Konsequenzen gehen damit einher? Und an der Stelle, denke ich, könnt ihr schon sehen, dass ich da eine Aussage treffe, die ihr gern hinterfragen dürft. Entscheidung mit Kriterien und Konsequenzen. Nicht zu jeder Zeit und nicht alles im Leben lässt sich im Vorhinein aus eigener Weisheit überblicken. Ihr habt gerade mein Beispiel gehört, das mit den Zigaretten. Da hat es durchaus an Weisheit gemangelt im Vorhinein. Aber es gibt ja die Möglichkeit, jemanden um Rat zu fragen. Man kann ja einen Rat einholen von jemand, man kann einen Berater einholen, den man nehmen, dem man vertraut. Oft hat man auch schon diese Berater. Da gibt es schon die Freunde oder die Bekannten, die einen versuchen, die Arbeitskollegen, die einen versuchen, in eine bestimmte Richtung zu bewegen mit der Entscheidung, die ich vorhabe. Die Freunde wollen mitreden, sie wollen unsere Entscheidung beeinflussen. Und da ist die Frage für uns, wollen wir ihrem Rat folgen oder wollen wir es lieber lassen? Entscheiden wir anders. Denn es geht ja schließlich um die Gestaltung unseres Lebens. In der Wirtschaft und in der Politik geht es meist um Entscheidungen von großer Tragweite, also weit über das Mittagessen hinaus. Und es hat dann gravierende Konsequenzen unter Umständen und es betrifft dann in einer Firma nicht nur den Chef, sondern eben auch die Belegschaft oder nicht nur den Minister, sondern auch das ganze Volk. Das sehen wir auch in unseren alltäglichen Nachrichten. Und aus diesem Grund werden da auch oft Berater engagiert. Da sind es dann allerdings solche Firmen wie Pricewaterhouse oder Ernst & Young, um für weitreichende Entscheidungen Nutzen und Gefahren abzuwägen. Also das ist so der Hintergrund, dass man Nutzen und Gefahren abwägen will. Und eigentlich sollte man auch die Konsequenzen bedenken und sich darüber Gedanken machen. Ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat oder gehört hat. Ursula von der Leyen war ja mal unsere Bundesverteidigungsministerin und da wurde dann mal verlautet, dass sie über 1 Milliarde für Beratungsfirmen ausgegeben hätte, um Entscheidungen herbeizuführen. Immerhin kann sie sich auf das Sprichwort berufen, guter Rat ist teuer. Aber ob auch teurer Rat immer gut ist, ich möchte mal aus dieser Aussage hier eine Behauptung formulieren. Wir haben vorhin gesehen, Kriterien und Konsequenzen spielen eine Rolle für die Entscheidung. Ich möchte mal sagen, keine Entscheidung ist ohne Konsequenzen. Jede Entscheidung gibt es irgendwelche Konsequenzen, irgendwelche Folgen daraus, die uns in irgendeiner Form beeinflussen. Ich möchte es einfach mal so als Behauptung in den Raum stellen Und ihr könnt mich gerne darauf festnageln. Wir können auch darüber diskutieren, vielleicht im Anschluss. Nochmal das Sprichwort. Guter Rat ist teuer. Aber schlechter Rat kann teuer zu stehen kommen. Daraus ergibt sich eine weitere These. Es gibt guten und schlechten Rat. Es gibt richtig und falsch bei einer Entscheidung. Und das müssen wir also auf jeden Fall wissen. Deswegen das Thema Kriterien. Viele Beispiele finden wir in unserem Alltag, aber viele Beispiele haben wir auch in der Bibel. Da gibt es viele Beispiele, die berichtet werden, die uns helfen können, das nachzuvollziehen, was ich da vorhin behauptet habe. Und ich habe einfach mal einige wenige Beispiele davon ausgewählt. Ihr könnt das jederzeit alles nachlesen. Ihr könnt auch weitere Beispiele finden und wer regelmäßig die Bibel liest, wird das wahrscheinlich gut bestätigen können. Beispiele aus dem Alltag, unserem Alltag, sind individuell unterschiedlich und die passen dann auf die individuelle Situation. Aber wir können sie mit denen aus der Bibel vergleichen und wir können durchaus aus diesen Beispielen in der Bibel unseren Nutzen für unseren Alltag daraus ziehen. Ich habe mal drei Kategorien festgelegt, die wir uns angucken wollen. Da gibt es einmal die Kategorie schlechter Rat und resultiert in schlechter Entscheidung. Es gibt die Kategorie guter Rat, aber schlechte Entscheidung. Und es gibt auch die Kategorie guter Rat, gute Entscheidung. Alles drei ist möglich. Und auf die wollen wir uns jetzt mal konzentrieren und einige Beispiele davon anschauen. Und da gibt es als erstes mal den Rehabeam. Rehabeam war ein König in damals noch ganz Israel. So fing er zumindest an. Das war direkt nachdem Salomo gestorben war. Rehabeam war ein Sohn von Salomo. Das Volk kommt, nachdem er also jetzt dann eigentlich die Geschäfte von Salomo übernehmen soll, und bittet ihn um Erleichterung des Jochs, so formulieren sie das, das Salomo ihnen auferlegt hatte. Ich denke, es ging da um Steuern, um Abgaben, es ging darum, Diener oder Arbeiter zu stellen für die landwirtschaftlichen Unternehmen des Königs. Es ging dabei für Bauen seiner Paläste oder Städtebau. Er hat ein Heer unterhalten. Alles das waren irgendwo Belastungen für das Volk, die sie als zu hart empfanden. Dazu hatten sie jetzt den Jerobeam. Also Rehabeam und Jerobeam sind zwei verschiedene Leute. Der Jerobeam musste fliehen nach Ägypten, weil er sich gegen Salomo aufgelehnt hatte und der Salomo ihn verfolgen wollte. Und den bitten sie jetzt zurück. Sie sagen ihm, du komm zurück aus Ägypten, der Salomo ist tot, wir brauchen jetzt einen starken Mann. Und der Rehabeam fragt jetzt die Alten, die älteren Leute, die auch schon Ratgeber unter Salomo waren, um ihren Rat und bittet sie, sagt mir eure Meinung zu dieser Frage. Das Volk bittet mich, die Last zu erleichtern und was soll ich da tun? Sie raten, man soll diesem Volk entgegenkommen. Wenn du ihnen entgegenkommst und die Lasten etwas erleichterst, sagen sie, dann wird das Volk hinter dir stehen. Dann macht aber der Rehabeam etwas, der ignoriert diesen Rat der Älteren. Und er fragt die, die mit ihm aufgewachsen sind, die Jüngeren, die fragt er jetzt alternativ um Rat, um ihren Rat. Und der Rat, den er da hört, ist komplett andersherum. Der ist komplett gegenteilig. Die sagen, du musst dann noch mehr Belastungen schaffen, du musst ihn noch mehr an die Kandare nehmen. Und die Folge ist, nun, es liegt auf der Hand, immer wenn die Belastung, die Last zu groß wird, dann versucht man dieser Last auszuweichen. Und so war das auch in Israel. 10 Stämme sagen sich los von dem Haus Juda, von dem Königtum, das aus David Salomo kam. Also was haben wir mit dem zu tun? Der will uns jetzt hier noch mehr belasten. Also wir machen unseren eigenen Brei. Also die 10 Stämme trennen sich ab und bilden fortan, machen Jerobeam zu ihrem König, bilden fortan die 10 Stämme des Nordreich Israel. Also es findet eine Teilung von diesem ganzen Israel, von dem ganzen Volk statt. Der Rest bleibt bei Juda, also Juda und Benjamin wird genannt. Ein Teil von Levi wird auch dabei sein, weil Levi waren ja die Priester und die Leviten, die den Tempeldienst machten, die haben sich zum Teil dann eben auch hinter Rehabeam gestellt. Die bilden also jetzt das Südreich, was im Allgemeinen als Juda bezeichnet wird. Daraus, das wollte der Rehabeam natürlich nicht so einfach hinnehmen. Und er macht mobil, er versucht, die mit Gewalt, also mit Kriegsmitteln, wieder zurück in den Gesamtbund zu holen. Und fast wäre ein Bruderkrieg daraus entstanden. Der Bruderkrieg wird nur dadurch verhindert, dass Gott Einhalt gebietet. Und was man daraus nehmen kann, das ist ein Beispiel für schlechte Beratung und schlechte Entscheidung. Es wären vermeidbare Konsequenzen gewesen wegen der falschen Ratschläge von fragwürdigen Ratgebern. Es ist also nicht egal, wen wir um Rat fragen. Der nächste Fall, das nächste Beispiel ist Ahasja, ist auch ein König von Juda. Jetzt nach der Teilung, der ist der König, der nur die wenigen Stämme regiert. Er ist ein Enkel von König Josaphat. Und ja, eigentlich muss man da mal schauen, sind einige Generationen schon nach Salomo. Und er ist verheiratet mit einer Tochter des Königs Ahab. Ahab war ein König in Israel. Und Ahab, das ist also der mit Isabel verheiratet war. Und wir erinnern uns vielleicht dran, wir haben schon darüber auch eine Predigt gehört, dass er mit Isabel war die Hohepriesterin des Baal-Kults und damit so die Anführerin des Götzendienstes in Israel. Und der Elia musste da damals einschreiten, er musste dann damals Gericht verkünden und ihr erinnert euch an diese Situation auf dem Karmelgebirge, wo er diese 400 Baalspriester herausfordert. Also das war der Ahab und dieser Ahab war sehr gottlos. Er hat diesen ganzen Götzendienst natürlich mitgemacht und unterstützt. Und ich möchte jetzt mal lesen gerade aus 2. Chroniker 22, ab Vers 2. Ahasja war bei seinem Herrschaftsantritt 22 Jahre alt und regierte ein Jahr in Jerusalem. Seine Mutter war Atalja, die Enkeltochter Umris. Auch er folgte dem schlechten Beispiel des Hauses Ahab. Denn seine Mutter beeinflusste ihn zu gottlosem Handeln. Also hier ist auch wieder eine Beraterin im Spiel. Und es geht weiter, wie das Haus Ahabs tat, wie das Haus Ahabs tat er, was Jahwe missfiel, denn von dort kamen seine Berater nach dem Tod seines Vaters. Das führte zu seinem Untergang. Wir haben also hier die Entscheidung, er lässt sich beeinflussen zu gottlosem Handeln, sowohl von seiner Mutter als auch von Beratern aus der Umgebung von Ahab, aus der gottlosen Umgebung. Und das führt als Konsequenz dazu, dass sein eigener Untergang, und zwar nur ungefähr ein Jahr, nachdem er die Regierung angetreten hatte, der eigene Untergang damit vorhergezeichnet war. Wir können das in diesen beiden angegebenen Bibelstellen lesen, 2. Chroniker 22 und 2. Könige 8. Das sind beides parallele Berichte. Alle diese Beispiele finden wir in den Büchern Könige und Chronika. Wir haben auch noch ein anderes Beispiel, da komme ich gleich noch drauf. Könige und Chronika, und es lohnt sich, die mal am Stück zu lesen, weil dann kriegt man so ein bisschen den Überblick, und es ist nicht so ganz einfach, weil es gibt sowohl in Israel als auch in Juda Könige mit gleichem Namen. Der Jerobeam kommt auch zweimal vor, das ist der Jerobeam der Erste und Jerobeam der Zweite. Aber es gibt auch zum Beispiel Ahasja oder so, die gibt es in beiden Königtümern. Man kann sich also damit ganz gut einen Überblick verschaffen, ein Gesamtbild bekommen. Und es gibt auch noch da viele, viele weitere Beispiele, die immer zeigen, wie es Israel gut geht, immer dann, wenn sie sich dem allmächtigen Gott Jahwe zuwenden. Immer dann, wenn sie sich von Götzen abwenden und Jahwe zuwenden, dann geht es ihnen gut für die Zeit, wo das zutrifft. Und immer wenn sie auf Berater hören, die sie zum Götzendienst führen, wie die Atalja oder auch andere, es gibt eine ganze Reihe von Königen, da wird immer wieder beschrieben, und sie taten das, so wie hier bei Ahasja nach Ahabs Vorbild gehandelt hat, sie taten das nach Jerobeams Vorbild. Dieser Jerobeam, der vorhin erwähnt wurde, der hat sehr stark den Götzendienst gefördert in Israel. Also immer dann, wenn sie auf die Berater hören, die zum Götzendienst führen, dann Gott den Rücken kehren, dann geht es ihnen auf die unterschiedlichste Weise schlecht. Nachdem unser Gott heute immer noch derselbe Gott ist wie damals, können wir auch für unseren Alltag unmittelbar daraus ableiten. Wir stehen allerdings in der Gefahr zu sagen, ja, das war damals so. Und die Situation war ja ganz anders. Und das trifft ja heute alles nicht mehr so zu. Das hat mit mir nichts zu tun, könnten wir sagen. Aber wir sollten uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, denn der Satan, der Widersacher Gottes, der Vater der Lüge, der versucht uns immer auch zu beeinflussen und immer wieder super tolle Ratschläge zu geben. Das sind immer die Ratschläge, die uns vorgaukeln, das Grüne im anderen Garten ist viel, viel besser. Und das Prinzip kennen wir. Das Prinzip heißt, sollte Gott gesagt haben, mitnichten. Damals mitnichten werdet ihr sterben und heute heißt es dann anders, mitnichten wird es Konsequenzen für euch haben. Sollte Gott gesagt haben, wie leicht kann man darauf reinfallen? Dazu haben wir erst in letzter Woche was vom Joachim gehört aus Jeremia. Der gibt Israel auch Ratschläge, der Jeremia, die sie aber auch nicht befolgen. Und kommen wir jetzt zu der zweiten Kategorie. Sie bekommen einen guten Rat, aber sie treffen eine schlechte Entscheidung. Der Joachim hat es damals schon so kurz aufgezeigt. Zieht nicht nach Ägypten, wurde ihnen gesagt, hat der Jeremia gesagt. Ihr sollt genau wissen, dass ich euch heute gewarnt habe. Und was tun sie? Sie ziehen nach Ägypten, weil sie nicht auf die Anweisung Jahwes hören. Können wir lesen in Jeremia 42 und 43. Die Entscheidung ist, das hat Jahwe nicht gesagt. Das interessiert uns nicht, sagen sie zum Jeremia, als er sie warnt. Die Konsequenz ist, keiner kommt von denen, die nach Ägypten gegangen sind, wieder zurück. Sie sterben alle dort im fernen Land. Dann gibt es ein anderes Beispiel, auch im Jeremia, da sagt Gott über den Jeremia zum Volk Israel, gehorcht mir, dann will ich euer Gott sein, dann geht es euch gut. Das ist das Prinzip, was ich vorhin schon angewendet habe, was Gott anwendet. Aber, steht dann, aber sie wollten nicht gehorchen Ja, sie hörten nicht einmal zu. Das ist das, was Gott als Resultat erwähnt. Jeremia 7. Nun komm. Also, sie wollen nicht gehorchen und Gottes Schutz geht ihnen verloren. Das ist die Konsequenz. Jeremia 7 und Jeremia 18. Sie wollen ihre eigenen Pläne verwirklichen. Das ist dann die nächste Stelle, wo eben sie auch sich gegen Gott entscheiden, gegen das, was er ihnen vorschlägt. Guter Rat, schlechte Entscheidung. Schauen wir uns ein Beispiel an. Guter Rat, das haben wir schon gehabt, noch eins, guter Rat, schlechte Entscheidung. Ihr habt alle gelesen, sicher in der Zeitung, über die 17-jährige Tabitha E., das war eine ganze Weile lang ziemlich stark im öffentlichen Interesse. Sie hat offenbar auch einen guten Rat bekommen. Vor Gericht berichteten 4 andere Mädchen von sexuellen Übergriffen des Angeklagten, und sie hatten Tabitha vor diesem Angeklagten gewarnt. Am 23.07. erscheint diese Anzeige. Sie hatte die Warnung ignoriert. Und das hat sie das Leben gekostet. Sie hörte nicht auf die Warnung, das war ihre Entscheidung. Die Konsequenz, es kostet sie das Leben. Das bezieht sich zwar bei ihr jetzt nur auf das Diesseits, aber es ist trotz allem schlimm genug. Noch einmal meine Folie, keine Entscheidung ohne Konsequenzen. Ich habe das vielleicht ausreichend gut nachvollziehbar gemacht, dass diese These so wohl Tatsache ist. Der vorher erwähnte Rehabeam hat aber auch eine gute Seite gehabt. Wir kommen zu der Kategorie guter Rat, gute Entscheidung. Der Rehabeam wollte ja die abgefallenen israelitischen Stämme, die 10 Stämme, wieder zurückhaben. Und er hat dafür extra mobil gemacht, er hat dafür extra Soldaten gemustert und wollte da schon angreifen. Und Gott sagt, halt. Schemaja ist ein Mann Gottes, der von Gott geschickt wurde, um den Rehabeam zu bremsen. Und Rehabeam lässt sich bremsen. Gott hat gesagt, tu das nicht, geh nicht gegen deine Brüder in den Krieg. Und er hat diese Entscheidung gefällt, nein, ich gehe nicht in den Krieg, ich gehe wieder nach Hause. Es gibt noch ein weiteres Beispiel, was ich aufzählen möchte. Abigail ist eine Frau von Nabal. Nabal war ein Weinbauer oder ein Schafhirte oder was auch immer er gemacht hat. Schafe geschoren hat er zumindest. Und David war damals auf der Flucht mit seinen 600 Mitstreitern und hat ihn einfach gebeten, er möge seine Leute unterstützen, weil er hat seine Schafhirten beschützt draußen bei der Weide. Und der Nabal, der lässt ihn abfahren, der fertigt ihn ab. Und als Abigail hört, dass der David jetzt auf Rache sind, da geht sie ihm entgegen, bringt Nahrungsmittel mit und rät ihm, er soll doch keine Blutschuld auf sich laden. Er soll doch auf Gott vertrauen und ihm das überlassen. Und David nimmt in der Tat diesen Rat an. Wir haben noch ein ganz besonderes Beispiel, was eigentlich ja eine Extrakategorie ist. Und das ist der Abram. Damals hieß er noch Abram. Er wurde erst später mit dem Namen Abraham benannt von Gott, als Zeichen dafür, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Abraham heißt Vater eines großen Volkes oder großer Volksmenge. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ui, alle, das sind auch wir dabei. Und Abraham ging hin, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Oh. Ja, die wenigsten von uns sind 75, ne? Können wir uns das vorstellen, dass wir mit 75 alles hinter uns lassen, alles einpacken? Gott hatte sich Abraham ausgesucht, weil er für sein Vorhaben am besten geeignet war. Er war unter den Chaldäern aufgewachsen und die Chaldäer waren ein Volk, das zwar eine sehr hohe Kultur entwickelt hatte, aber auch stark von Götzendienst durchsetzt war. Und hier tritt Gott als Ratgeber und sogar mehr als Planer der Weltgeschichte auf. Wir lesen hier die Aufforderung: Geh aus deinem Land. Ja, verlass alles. Es ist aber auch deutlich, dass Abraham die Wahl hatte. Er hätte sagen können, er musste sich entscheiden. Er hätte sagen können: Nee, ich folge dieser Aufforderung Gottes nicht. Daheim ist es bequemer, da ist es bekannter, da kenne ich alles. Ich will da zu Hause bleiben. Die Frage für uns: Wie würden wir auf eine solche Aufforderung reagieren, wenn Gott auf einmal sagen würde, du sollst mal von zu Hause ausziehen, du sollst weggehen? Würden wir dann sagen: Mein Haus, mein Garten, meine Freunde, meine Arbeitsstelle? Nee, das will ich eigentlich nicht. Ja, und wo geht es überhaupt hin? Das weiß ich ja gar nicht. Gibt es da auch einen Swimmingpool? Das ist mir alles zu unsicher. Wie reagiert Abraham auf diesen Plan? Er packt zusammen. Er sackt alles ein, was er hat, und das war nicht wenig. Er hat eine große Sippe gehabt. Und der Lot war ja auch dabei. Der Lot hatte ja auch Familie, sein Neffe. Und welch großes Vertrauen beweist Abraham da in Gott? Er sagt, er fängt nicht an zu diskutieren. Also, Gott, ich will mir das erstmal auf der Karte ansehen. Sag mir mal, wo es da hingeht. Lass uns doch nächstes Jahr nochmal drüber reden, ja? Nein, er ging. Obwohl es für ihn, für seine Familie, für seine ganze Sippe, für seine Nachkommen weitreichende Konsequenzen haben würde. Das war ihm bewusst. Der war nicht so ein Tagträumer, der da keine Ahnung hatte und ja, der so aus dem Bauch raus entschieden hat. Er glaubte Gott und er vertraute ihm. Und so konnte Gott ihn zu einer großen Nation, ja, und auch zum Segen für uns machen. Wie bedingungslos glauben wir Gott? Vielleicht haben wir ja auch noch keine Entscheidung für ihn getroffen. Dann müssen wir mit der Konsequenz leben, alles ohne Gottes Sohn stemmen zu müssen, keine Hilfe erfahren zu können. Dann sind wir auf unsere eigene Kraft beschränkt. Und wie begrenzt die ist, wissen wir alle. Nun gibt es ja auch Beispiele für schlechte Beratung, weil die Ratgebenden den Beratenden aus Eigennutz zu einer bestimmten Handlung verleiten wollen. Das ist ein Rat, der dem Ratgeber und nicht dem Ratsuchenden nützt. Aktuell wird immer wieder über den Enkeltrick berichtet. Habe bestimmt schon gelesen. Da gibt es viele, viele Beispiele, die jeden Tag fast in der Zeitung beschrieben werden. Angebliche Polizeibeamte rufen ältere Leute an, warnen vor Einbrechern Und da muss man die ganzen Wertgegenstände, das Geld in Sicherheit bringen und man muss es dem Polizeibeamten übergeben, der macht das für ihn, für sie. Und wenn sie dann das Geld übergeben haben, dann ist es gestohlen. Schlechte Beratung, um sich zum Schaden anderer selbst zu bereichern. Ein biblisches Beispiel betrifft die nach Babylon verschleppten Israeliten. Die waren von den Assyrern nach Babylon verschleppt worden, von den Babyloniern nach Babylon verschleppt worden und mussten dort im Exil leben. Und der König Kyros, als der von Persien, als der an die Macht kam, als Persien dann Babylon übernommen hatte, da hat Esra die Erlaubnis bekommen, mit einem Teil der Israeliten nach Jerusalem zurückzugehen, um den Tempel wieder aufzubauen. Tempel und Stadtmauer Jerusalem lag in Trümmern. Da wohnten bloß noch ein paar, ja, die übrig gelassen worden sind nach der Wegführung. Und sie wollten also den Tempel wieder aufbauen. Das war ihnen wichtig, um Gottes Wohnung in Israel wieder herzustellen. Aber die Bewohner des Landes wollten das verhindern. Das war so ein Mischvolk. Die hatten eigentlich gar kein Interesse daran, dass da die Israeliten wieder Fuß fassten. Und sie nehmen Ratgeber unter Vertrag. Ratgeber, die absichtlich Falschmeldungen verbreiten, um die Israeliten vom Bau abzuschrecken. In Esra 4, Vers 5 steht, und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen, und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Also, solange wie Kyros an der Regierung war, haben sie das versucht. Als Darius dann übernommen hatte, schien das aufzuhören. Das heißt doch, sie schafften sich Lobbyisten an. Ist auch heute ein großes Thema, Lobby. Und sie bestachen königliche Beamte, die am Hof den König beeinflussen sollten. Und das ist ihnen auch eine ganze Zeit lang gelungen. Heute haben wir auch so Beeinflusser, ja? Influencer. Influencer in den asozialen Medien, sage ich jetzt mal. Die tun nichts anderes und sie geben vor, Menschen zu beraten. Aber sie wollen nur die Menschen einfangen, entweder etwas Bestimmtes zu kaufen oder glauben zu lassen oder sie irgendwie abhängig zu machen. Zum Glück sind da nicht alle so, aber man muss da eben unterscheiden. Man muss das immer erst bewerten und selektieren. Wem kann ich also trauen? Also ein Kriterium haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Abraham hat das Kriterium auch angewendet. Ein Kriterium ist das Vertrauen. Jemand, den ich kenne, kann ich einschätzen. Diese Person hat bewiesen, dass sie mein Bestes will. Ihr kann ich mein Vertrauen schenken. Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Instanz, wenn es um Ratsuche geht. Und das ist unser allmächtiger Schöpfergott mit seinem Sohn Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Wir haben vorhin dann uns daran erinnert und der auferstanden ist, nachdem er für unsere Schuld bezahlt hat. Er verdient unser uneingeschränktes Vertrauen. Er hat bewiesen, dass er immer unser Bestes will. Schauen wir uns viele dieser Bestätigungen an. Gibt es einige, die ich ausgewählt habe? Jesaja steht auch wieder, Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, und es geht noch weiter, Friedefürst und verschiedene andere Begriffe. Also wenn das nicht unser Vertrauen in ihn rechtfertigt, wenn ich dann, also es geht noch weiter, Auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen, er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Das ist eine Stelle aus Jesaja 28, die im Prinzip das Gleiche aussagt. Wenn ich dann Teil bin in seinem Plan, dann werde auch ich mit meinem Leben Anteil an diesem Erfolg haben. Aus Jesaja 28, die Stelle ist in einer anderen Übersetzung, die hört dann auf mit Gottes Pläne sind zum Staunen, er führt sie immer zum Erfolg. Darauf wollte ich mich beziehen. Eine andere Stelle, die uns auch sehr bekannt ist, die wir auch in einem Lied immer wieder singen, folge niemals dem Rat der gottlosen Leute, geh nicht auf dem Weg, der Spöttern gefällt. Das steht im Psalm 1, Vers 1 und 2. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an den Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes. Er wirkt in uns durch seinen Geist, wenn wir ihn um Lösungen für unseren Beratungsbedarf bitten. Er wirkt durch seine Engel, wenn wir bedroht sind und es über unsere Kräfte geht, wenn wir uns nicht selber mit unseren Kräften, wenn wir nicht durch eigene Kraft handeln können. Auch dafür gibt es eine ganze Reihe von Berichten in der Bibel, die das bestätigen. Ich werde sie jetzt nicht aufzählen. Wer das gerne wissen möchte, kann ich ihm dann so sagen. Das im Psalm 31, Vers 15 ist eine Stelle, die mir jetzt schon häufiger begegnet ist. Doch ich, Jahwe, ich vertraue auf dich. Ich sage, du bist mein Gott. Ich vertraue auf dich, weil er unser Vertrauen verdient. Psalm 16, Vers 7. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Nieren waren damals ein besonderer Sitz, ein besonderer Teil von Organen im Körper. Und man hat das als den Sitz des Gewissens angesehen. Ich komme zum Schluss. Wir haben diesen guten Rat und wir müssen entscheiden, wie wir für uns damit umgehen. Und was auch wichtig ist, dieser Ratgeber, der Ratgeber, der auch Weltgeschichte macht, der ist für uns jederzeit zu sprechen. Das ist nicht wie beim Doktor, dass man anruft, ja, kriegst du in 2 Wochen oder in 4 Wochen oder in 3 Monaten einen Termin. Er ist jederzeit für uns da. Ich möchte diesen Schlusssatz hier uns allen mitgeben, allen Geschwistern und auch allen Gästen natürlich. Das steht jetzt nicht in der Bibel, die Gäste, aber ich habe das ergänzt. Wünsche ich von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus Frieden und Liebe, verbunden mit dem Vertrauen zu ihm. Eine Bibelstelle aus Epheser 6, was der Paulus an die Epheser schreibt, 6, Vers 23.